Um 57 vor Christus begann die römische Expansion in das Gebiet des heutigen Belgien unter der Führung von Julius Caesar. Dieses Land war damals von verschiedenen keltischen Stämmen bewohnt, die Caesar in seinen Berichten als Belger zusammenfasste. Sie galten als besonders kriegerisch und unabhängig, was sie zu einem ernstzunehmenden Gegner der Römer machte. Caesar rechtfertigte seinen Feldzug mit der Behauptung, die Belger würden ein Bündnis gegen Rom vorbereiten, was als Vorwand diente, um das Gebiet zu unterwerfen und seinen eigenen Ruf als Feldherr zu stärken. Der Widerstand der Belger war zäh. Stämme wie die Nervier, Eburonen, Atuatuca und andere leisteten teilweise erbitterten Widerstand gegen die römischen Legionen. Einer der bekanntesten Aufstände in dieser Phase war der der Eburonen unter Ambiorix, der es sogar schaffte, mehrere römische Einheiten in einen Hinterhalt zu locken und große Verluste zu verursachen. Doch trotz solcher Rückschläge setzte sich die militärische Überlegenheit und die bessere Organisation der Römer letztlich durch. Nach der erfolgreichen Unterwerfung wurde das eroberte Gebiet in die römische Provinz Gallia Belgica eingegliedert. Dies markierte nicht nur eine politische Eingliederung, sondern auch den Beginn eines tiefgreifenden kulturellen Wandels. Die Römer bauten Straßen, Siedlungen und Militärlager und führten ihre Verwaltungsstrukturen ein. Latein wurde zur dominierenden Sprache in Verwaltung und öffentlichem Leben. Und viele Einheimische übernahmen römische Lebensweisen, Kleidung und Religion. Der römische Einfluss blieb über Jahrhunderte bestehen und prägte die Region stark. Städte wie Tongeren, das aus einem römischen Militärlager hervorging, entwickelten sich zu wichtigen Zentren. Zugleich blieb aber auch die Erinnerung an den Widerstand der Belger bestehen. Insbesondere an Figuren wie Ambiorix, der in Belgien bis heute als nationaler Held gilt. Die römische Eroberung schuf somit die Grundlage für die spätere Entwicklung belgischer Kultur und Identität, lange bevor das Land als Nation überhaupt existierte. Fränkische Herrschaft. Im 5. Jahrhundert, nach dem Zerfall des Weströmischen Reiches, übernahmen die Franken die Kontrolle über das Gebiet des heutigen Belgien. Mit dem Fall Roms und dem Rückzug der römischen Legionen aus Gallien brach eine Zeit der Unsicherheit und politischen Zersplitterung an. Das westliche Europa war in viele kleinere, von verschiedenen germanischen Völkern beherrschte Gebiete unterteilt. Unter diesen Völkern waren die Franken, ein germanischer Stamm, der ursprünglich im heutigen Nordfrankreich und Belgien ansässig war, besonders einflussreich. Die Franken unter der Führung von Chlodwig dem I. begannen, ihre Macht in Gallien auszubauen. Nach dem Fall des römischen Imperiums vergrößerten sie ihren Einfluss und übernahmen größere Teile des ehemaligen gallischen Gebiets. Belgien, das zuvor unter römischer Herrschaft stand, wurde in das Frankenreich eingegliedert und bildete einen wesentlichen Teil des neuen Königreichs. Die fränkische Herrschaft über das Gebiet war ein entscheidender Schritt in der Umgestaltung der Region, da die Franken begannen, ihre eigenen kulturellen und politischen Strukturen zu etablieren. Die fränkische Herrschaft führte zur Einführung des Christentums in Belgien, da Chlodwig I. und viele seiner Nachfolger das Christentum annahmen und es als Staatsreligion förderten. Die Region, die zuvor von verschiedenen keltischen und germanischen Völkern bewohnt wurde, erlebte einen kulturellen Wandel, da die fränkische Herrschaft zur Verschmelzung von gallischen, römischen und germanischen Traditionen führte. Dies legte die Grundlage für die spätere Entwicklung des mittelalterlichen Europas. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Fränkische Reich weiter und wurde später Teil des Karolingischen Reiches unter Karl dem Großen. Dennoch hatte die fränkische Herrschaft bereits tiefgreifende Auswirkungen auf die politische und kulturelle Landschaft des Gebiets, das später zu Belgien werden sollte. Karolingisches Reich. Im Zuge der gewaltigen Reichserweiterungen Karls des Großen wurde das Gebiet des heutigen Belgien im 8. und frühen 9. Jahrhundert fest in das karolingische Machtgefüge eingebunden. Als König der Franken und ab dem Jahr 800 auch römischer Kaiser strebte Karl eine Wiederherstellung des weströmischen Imperiums an, wobei er neben der militärischen Expansion auch die Christianisierung, Bildungsförderung und eine einheitliche Verwaltung vorantrieb. Die Regionen im heutigen Belgien profitierten in dieser Zeit von einem gewissen Maß an Stabilität und Ordnung, das die römische Herrschaft nicht dauerhaft hatte sichern können. Klöster wie jene in Stavelot, Malmedy oder Nivelles entwickelten sich zu wichtigen religiösen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentren. Der Einfluss der fränkischen Kirche und des karolingischen Bildungsprogramms war tiefgreifend und prägte die Gesellschaft nachhaltig. Nach dem Tod Karls des Großen im Jahr 814 geriet das Reich jedoch zunehmend in Schwierigkeiten. Seine Nachfolger waren nicht in der Lage, die gewaltige territoriale Einheit dauerhaft zu bewahren. Diese Schwäche führte schließlich zum Vertrag von Verdun im Jahr 843, bei dem das Reich zwischen den drei Enkeln Karls aufgeteilt wurde. Das Gebiet des heutigen Belgien wurde dabei dem Mittelreich unter der Herrschaft von Lothar dem I. zugeordnet. Dieser Reichsteil wurde als Lotharingien bekannt. Lotharingien war geografisch ein Zwischenraum zwischen Ost- und Westfranken, den späteren Keimzellen des Heiligen Römischen Reiches und des Französischen Königreichs. Diese Lage machte das Gebiet zu einem strategisch bedeutenden, aber auch schwer kontrollierbaren Raum. Die Zugehörigkeit zu Lotharingien hatte weitreichende Folgen für die politische Zukunft der belgischen Gebiete. Während einige Regionen stark von westfränkischem Einfluss geprägt blieben, orientierten sich andere stärker zum ostfränkischen bzw. später deutschen Raum. Diese doppelte Ausrichtung spiegelt sich in der gesamten späteren Geschichte Belgiens wider und trug zur Entwicklung eines regional stark differenzierten kulturellen und sprachlichen Gefüges bei. Die karolingische Zeit und die nachfolgende Einbindung in Lotharingien waren also nicht nur ein Kapitel politischer Aufteilung, sondern auch ein Zeitraum, in dem sich die Grundlagen für viele spätere Entwicklungen Belgiens herausbildeten, sowohl in kirchlicher, kultureller als auch in machtpolitischer Hinsicht. Zersplitterung in Herzogtümer. Die Zersplitterung in Herzogtümer im Gebiet des heutigen Belgien war ein langwieriger Prozess, der sich im Hochmittelalter über mehrere Jahrhunderte hinweg vollzog und tiefgreifende Auswirkungen auf die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Region hatte. Nach dem Zerfall des Karolingischen Reiches fehlte eine starke zentrale Autorität, was dazu führte, dass lokale Adelsfamilien, kirchliche Institutionen und aufstrebende Städte zunehmend eigenständige Machtpositionen aufbauten. In diesem Kontext entstanden bedeutende weltliche Herrschaften wie das Herzogtum Brabant, die Grafschaft Flandern, das Fürstentum Lüttich, die Grafschaft Hennegau sowie Namur, Luxemburg und weitere kleinere Einheiten. Diese Territorien waren zwar nominell Lehen größerer Mächte, des deutschen Kaisers im Heiligen Römischen Reich oder des französischen Königs, doch in der Praxis waren sie weitgehend unabhängig und entwickelten eigene politische Strukturen. Die Städte innerhalb dieser Fürstentümer, insbesondere in Flandern und Brabant, spielten eine immer zentralere Rolle. Der wirtschaftliche Aufschwung im 12. und 13. Jahrhundert förderte das Wachstum von Handels- und Handwerkszentren, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch Einfluss gewannen. Städte wie Brügge, Gent, Ypern, Brüssel, Löwen und Lüttich wurden zu wohlhabenden und kulturell einflussreichen Zentren. Der internationale Tuchhandel, insbesondere mit England und Norditalien, machte Flandern zu einem der wirtschaftlichen Motoren Europas. Die städtischen Eliten, insbesondere Kaufleute und Gilden, gewannen zunehmend politische Rechte. Viele Städte erhielten vom Landesherrn sogenannte Stadtrechte, die ihnen Autonomie bei der Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Steuererhebung gewährten. Diese Entwicklung führte in vielen Fällen zu Spannungen zwischen den aufstrebenden Städten und den regionalen Fürsten, deren Machtanspruch durch die wirtschaftliche Stärke der Städte in Frage gestellt wurde. In Flandern kam es im 14. Jahrhundert mehrfach zu städtischen Aufständen gegen die Grafen, etwa in Gent oder Brügge, wo Bürgerwehr und Handwerkergilden eigene Interessen vertraten. Auch die Kirche spielte eine wichtige Rolle. Das Fürstbistum Lüttich war ein geistliches Territorium mit eigenem Fürstbischof, der sowohl weltliche als auch kirchliche Macht ausübte und sich in vielen Punkten von den umliegenden weltlichen Fürstentümern unterschied. Insgesamt war diese Phase der territorialen Zersplitterung jedoch kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck einer lebendigen politischen Vielfalt. Die vielen kleinen und mittleren Herrschaften förderten ein Netzwerk aus Handel, Kultur und Innovation. Die Dynamik zwischen Stadt und Land, zwischen Adel, Klerus und Bürgertum prägte das politische Denken und Handeln in der Region und bildete die historische Grundlage für die spätere Entwicklung der Niederlande sowie Belgiens. Diese Struktur hatte langfristig Einfluss auf das politische Selbstverständnis der Region, ein Erbe, das sich bis in die heutige föderale Organisation Belgiens hinein nachvollziehen lässt. Burgundische Niederlande. Im Jahr 1384 kam es zu einem bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der heutigen belgischen Gebiete, als sie durch dynastische Heirat an das Haus Burgund fielen. Philipp der Kühne, ein Sohn des französischen Königs Johann der Batzensweiden, heiratete Margarete von Flandern, die Erbtochter Ludwigs II. Von Flandern. Durch diese Heirat erbte das Haus Burgund eine Reihe wohlhabender und strategisch wichtiger Territorien in den Niederlanden, darunter Flandern, Artois, Rethel, Never und später auch Brabant, Hennegau und Luxemburg. Damit begann die Phase der sogenannten burgundischen Niederlande. Eine Phase, in der die bislang zersplitterten Fürstentümer allmählich unter einer gemeinsamen Herrschaft zusammengeführt wurden. Die burgundischen Herzöge betrieben eine gezielte Zentralisierungspolitik. Sie bemühten sich, die politische Zersplitterung zu überwinden und ein zusammenhängendes, administrativ geordnetes Gebilde zu schaffen. Sie führten gemeinsame Institutionen ein, darunter einen zentralen Hof in Brügge und später in Mechelen sowie eine gemeinsame Generalstaatenversammlung, die Vertreter der verschiedenen Länder versammelte. Diese Maßnahmen waren ein erster Schritt hin zu einer Art Vorform eines niederländisch-belgischen Gesamtstaats. Unter den burgundischen Herzögen, insbesondere Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen, erlebten die südlichen Niederlande eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Städte wie Brügge, Gent, Brüssel und Mechelen florierten dank des internationalen Handels, des Textilgewerbes und einer lebendigen städtischen Kultur. Gleichzeitig förderte der Hof in Burgund Kunst, Architektur und Literatur, wodurch eine neue höfische Kultur entstand, die Einflüsse aus Frankreich, dem Heiligen Römischen Reich und Italien verband. Trotz der Bemühungen um Zentralisierung blieb der Widerstand gegen die Machtkonzentration bestehen, insbesondere in wirtschaftlich mächtigen Städten wie Gent oder Brügge, die ihre städtischen Freiheiten verteidigten. Immer wieder kam es zu Spannungen und Aufständen gegen die herzogliche Verwaltung, doch insgesamt stärkten die burgundischen Herzöge ihre Position. Die Vereinigung der Länder unter dem Haus Burgund war ein entscheidender Schritt in Richtung eines einheitlichen niederländisch-belgischen Raumes und legte den Grundstein für spätere Entwicklungen unter den Habsburgern. Die Zeit der burgundischen Niederlande prägte dauerhaft die politische Struktur, das kulturelle Selbstverständnis und die internationale Bedeutung der Region. Habsburgische Herrschaft. Im Jahr 1467 änderte sich die politische Landschaft der heutigen belgischen Gebiete erneut dramatisch, als das burgundische Erbe durch die Heirat von Maria von Burgund mit Maximilian Tabersk von Habsburg an das Haus Habsburg fiel. Maria war die Tochter von Karl dem Kühnen, dem letzten Herzog von Burgund, der bei der Schlacht bei Nancy 1477 ums Leben gekommen war. Ohne männliche Erben hinterließ Karl das Erbe des Herzogtums Burgund und seiner weitreichenden Gebiete, das nun unter Maria an das Haus Habsburg überging. Maximilian I., ein Mitglied des mächtigen Habsburger Hauses, das damals auch eine bedeutende Rolle im Heiligen Römischen Reich spielte, trat durch die Heirat in das burgundische Erbe ein. Dieser dynastische Zusammenschluss führte zu einer Verbindung zwischen den Gebieten der Niederlande, den deutschsprachigen Gebieten des Heiligen Römischen Reiches und den habsburgischen Territorien. Für die belgischen Gebiete bedeutete dies den Beginn der habsburgischen Herrschaft, die die politische und wirtschaftliche Struktur der Region nachhaltig prägte. Unter den Habsburgern wurde die Region als Teil der habsburgischen Niederlande bekannt. Sie war nicht nur politisch unter der Kontrolle des Hauses Habsburg, sondern auch ein bedeutendes Wirtschaftszentrum des europäischen Handels. Städte wie Brügge, Gent, Antwerpen und Brüssel florierten, da sie wichtige Handelsrouten und Märkte mit Verbindungen nach England, Spanien, Italien und den Ostsee-Anrainerstaaten verbanden. Besonders Antwerpen erlebte unter den Habsburgern einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und wurde zu einem der größten Handelszentren Europas. Die Habsburger führten eine zentralisierte Verwaltung, die die politischen Strukturen der Region stärkten, gleichzeitig aber auch den Widerstand der lokalen Eliten und der Städte hervorrief, die ihre Autonomie und ihre alten Privilegien verteidigen wollten. Dies führte immer wieder zu Spannungen zwischen den habsburgischen Herrschern und den niederländischen Regionen. Im Laufe des 16. Jahrhunderts, unter der Herrschaft von Philipp II. Von Spanien, der ebenfalls das Erbe seines Vaters Karl V. übernahm, verstärkten sich die Konflikte zwischen den habsburgischen Monarchen und den zunehmend autonomen Bestrebungen der nördlichen Niederlande. Besonders der religiöse Konflikt im Zuge der Reformation und der wachsende Widerstand gegen die autokratische Herrschaft führten zu politischer Unruhe, die letztlich in den 80-jährigen Krieg und die Unabhängigkeit der Niederlande mündeten. Die habsburgische Herrschaft über die heutigen belgischen Gebiete war somit von einer Mischung aus wirtschaftlicher Blüte und politischer Repression geprägt, was tiefgreifende Auswirkungen auf die politische Geschichte der Region hatte und zur Entstehung moderner nationaler Identitäten beitrug. Spanische Niederlande. Im Jahr 1555, nach dem Rücktritt von Karl dem V., wurde das Erbe der Habsburger zwischen seinem Sohn Philipp dem II. Und seinem Bruder Ferdinand dem I. aufgeteilt. Philipp der II. Übernahm die spanischen Besitzungen, einschließlich der Niederlande, zu denen auch das Gebiet des heutigen Belgien gehörte. Diese Periode wird als die Zeit der spanischen Niederlande bezeichnet und dauerte bis zum Westfälischen Frieden von 1648. Unter der Herrschaft von Philipp dem II. Erlebten die Niederlande, einschließlich des heutigen Belgien, eine Zeit intensiver religiöser und politischer Spannungen. Philipp war ein überzeugter Katholik und versuchte, die katholische Religion und die Macht der spanischen Krone in seinen Niederlanden zu stärken. Dies stieß jedoch auf erheblichen Widerstand, insbesondere in den nördlichen Provinzen, wo die Reformation unter den Protestanten weit verbreitet war. In den südlichen Provinzen, die das heutige Belgien umfassen, blieb die Bevölkerung weitgehend katholisch, Aber auch hier stieß die zunehmend autoritäre Herrschaft von Philipp II. Auf Unzufriedenheit. Der spanische König setzte rigorose Maßnahmen durch, um die Kontrolle zu behalten, was zu einer Reihe von Konflikten und Aufständen führte. Die streng katholischen Gesetze, die in den Niederlanden eingeführt wurden, unterdrückten die protestantischen Strömungen, was die religiösen Spannungen noch verschärfte. Die wirtschaftliche Bedeutung Belgiens, insbesondere als Handelszentrum, wuchs während der spanischen Herrschaft weiter. Städte wie Antwerpen florierten aufgrund ihrer Lage als wichtiger Handelshafen und Finanzzentrum. Doch die politische Kontrolle von Philipp II. Und seine versuchte Unterdrückung der lokalen Freiheiten und Rechte führten zu wachsendem Widerstand. Insbesondere in den nördlichen Provinzen, die schließlich ihre Unabhängigkeit erklärten und zur Gründung der Vereinigten Niederlande führten. Die südlichen Provinzen, also das Gebiet des heutigen Belgien, blieben jedoch unter spanischer Kontrolle, auch wenn sie in den folgenden Jahrhunderten immer wieder von militärischen und politischen Umwälzungen betroffen waren. Diese Zeitspanne prägte Belgien langfristig und führte zu einer stärkeren katholischen Identität im Vergleich zu den überwiegend protestantischen nördlichen Niederlanden. Die Herrschaft der spanischen Habsburger in Belgien war also eine Periode der wirtschaftlichen Blüte, der religiösen Spannungen und der politischen Unruhen, die die Grundlage für spätere Konflikte in der Region bildeten. Achtzigjähriger Krieg. Der Achtzigjährige Krieg, der von 1568 bis 1648 dauerte, war ein langer und intensiver Konflikt, der zwischen den niederländischen Provinzen und der spanischen Krone ausgetragen wurde. Dieser Krieg war vor allem ein Kampf um die Unabhängigkeit der nördlichen Provinzen der Niederlande von der spanischen Hegemonie. Und er wurde zu einem entscheidenden Moment in der Geschichte der Region. Belgien, das zu dieser Zeit noch zu den südlichen Provinzen des Spanischen Reiches gehörte, blieb jedoch während des gesamten Krieges unter spanischer Kontrolle. Der Konflikt begann in den späten 1560er Jahren, als die religiösen und politischen Spannungen in den Niederlanden eskalierten. Philipp II. Von Spanien versuchte, die streng katholische Religion im gesamten Reich zu etablieren, was insbesondere in den mehrheitlich protestantischen nördlichen Provinzen auf Widerstand stieß. Die religiösen Verfolgungen und die rigorose Verwaltung durch die spanische Krone führten zu Aufständen und Rebellionen, die sich in den Jahren nach 1566 zunehmend ausweiteten. Die nördlichen Provinzen, insbesondere die Provinzen Holland, Zeeland und Utrecht, erhoben sich gegen die spanische Herrschaft und erklärten ihre Unabhängigkeit. Unter der Führung von Wilhelm von Oranien formierten sie die Union von Utrecht im Jahr 1579, die den Grundstein für die spätere Bildung der Vereinigten Niederlande legte. Diese Provinzen kämpften fortan in einem langwierigen Krieg gegen die spanischen Truppen, um ihre Unabhängigkeit zu sichern. Belgien, das zu dieser Zeit die südlichen Provinzen der Niederlande umfasste, blieb jedoch loyal zur spanischen Krone und widerstand den Bestrebungen der nördlichen Provinzen, sich abzuspalten. Die spanischen Habsburger setzten alles daran, ihre Herrschaft in den südlichen Provinzen zu bewahren. Belgien, insbesondere Städte wie Brüssel, Antwerpen und Gent, blieb stark unter spanischer Kontrolle und war ein wichtiger strategischer und wirtschaftlicher Faktor für die spanische Krone. Obwohl die nördlichen Provinzen schließlich ihren Krieg für die Unabhängigkeit gewonnen und sich als Republik der Vereinigten Niederlande etablierten, blieb Belgien als Teil der spanischen Niederlande ein bedeutender Bestandteil des Spanischen Reiches. Dieser Zustand hielt an, bis Belgien nach weiteren Kriegen und politischen Veränderungen 1713 an das Haus Habsburg fiel, als Ergebnis des Spanischen Erbfolgekriegs. Der Achtzigjährige Krieg hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die politische und religiöse Landschaft der Niederlande. Während die nördlichen Provinzen ihre Unabhängigkeit erlangten und eine protestantische Republik wurden, blieb Belgien unter spanischer katholischer Kontrolle, was zur dauerhaften Spaltung der Niederlande in eine protestantische und eine katholische Region führte. Westfälischer Frieden. Der Westfälische Frieden von 1648, der die Friedensverträge von Münster und Osnabrück beinhaltete, stellte einen bedeutenden Wendepunkt in der europäischen Geschichte dar. Der Frieden beendete nicht nur den Dreißigjährigen Krieg, sondern auch den Achtzigjährigen Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien. Ein zentrales Ergebnis des Westfälischen Friedens war die offizielle Anerkennung der Unabhängigkeit der Vereinigten Niederlande, die zuvor während des Achtzigjährigen Krieges für ihre Unabhängigkeit von der spanischen Krone gekämpft hatten. Im Rahmen des Westfälischen Friedens wurde die Trennung der Niederlande formalisiert. Die sieben nördlichen Provinzen, die sich erfolgreich gegen die spanische Herrschaft erhoben hatten, erhielten als Republik der Vereinigten Niederlande vollen internationalen Status. Diese Unabhängigkeit wurde von Spanien endgültig anerkannt. Belgien, das zu den südlichen Provinzen gehörte, blieb jedoch unter spanischer Kontrolle und behielt seine katholische Ausrichtung bei. Die spanische Herrschaft in Belgien war damit bestätigt, und das Land blieb bis ins 18. Jahrhundert ein Teil der spanischen Niederlande, obwohl die politischen und militärischen Herausforderungen für Spanien zunehmend größer wurden. Die Bestätigung der Trennung zwischen den Vereinigten Niederlanden und Belgien war von großer Bedeutung, da sie die religiöse und politische Spaltung in der Region verstärkte. Die nördlichen Provinzen der Niederlande entwickelten sich zu einer protestantischen Republik, die fortan unabhängig von Spanien und den katholischen Interessen agierte. Auf der anderen Seite blieb Belgien ein katholisches, von Spanien dominiertes Gebiet, was zu einer fortdauernden Spannung zwischen den beiden Regionen führte. Für Belgien selbst bedeutete der Westfälische Frieden eine Fortsetzung der politischen und sozialen Strukturen, die seit dem Ende des Achtzigjährigen Krieges bestanden. Während die niederländischen Provinzen wirtschaftlich und kulturell florierten, blieb Belgien stärker von der spanischen Krone und der katholischen Kirche beeinflusst. Diese fortgesetzte Trennung zwischen den katholischen südlichen Provinzen und den protestantischen nördlichen Provinzen trug zur langfristigen politischen Instabilität in der Region bei und sollte noch Jahrhunderte später Auswirkungen auf die Entwicklung Belgiens und der Niederlande haben. Insgesamt war der Westfälische Frieden ein entscheidender Moment für die europäische politische Landschaft, der die Grenze zwischen den katholischen und protestantischen Ländern in Europa zementierte und die langfristige Spaltung der Niederlande in eine katholische und eine protestantische Region bestätigte. Österreichische Niederlande. Nach dem Spanischen Erbfolgekrieg 1701 bis 1714, der eine Reihe von europäischen Mächten in einem Kampf um den Thron Spaniens verwickelte, änderte sich die politische Landschaft in Europa dramatisch. Der Krieg endete mit dem Vertrag von Utrecht im Jahr 1713, der weitreichende territoriale Veränderungen in Europa nach sich zog. Ein wichtiger Bestandteil dieses Vertrages war die Übergabe der österreichischen Niederlande an das Haus Habsburg, das damals von Karl VI. Regiert wurde. Vor dem Erbfolgekrieg war Belgien Teil der spanischen Niederlande und stand unter der Kontrolle des spanischen Zweigs der Habsburger Dynastie. Nach dem Tod von Karl II. Von Spanien ohne einen klaren Erben begann der Krieg, bei dem das französische Haus Bourbon und das österreichische Haus Habsburg um die Nachfolge stritten. Im Ergebnis des Krieges erlangte das Haus Habsburg durch den Vertrag von Utrecht die Kontrolle über die ehemaligen spanischen Gebiete in den Niederlanden, was Belgien mit einbezog. Die Übergabe der österreichischen Niederlande an Habsburg markierte den Beginn einer neuen Ära für das Gebiet. Belgien wurde nun Teil der österreichischen Monarchie und stand fortan unter der direkten Herrschaft der Habsburger, was eine Reihe von Veränderungen mit sich brachte. Die Habsburger, die in dieser Zeit von Karl VI. Regiert wurden, versuchten die Region durch Reformen zu modernisieren, wobei jedoch die von den spanischen Habsburgern geerbten politischen Strukturen weitgehend erhalten blieben. Unter der Herrschaft der Habsburger Österreich war Belgien weiterhin eine bedeutende wirtschaftliche und strategische Region in Europa. Die österreichischen Habsburger investierten in Infrastrukturprojekte und versuchten, die lokale Wirtschaft zu stabilisieren, die jedoch häufig unter den Auswirkungen der Kriege des 18. Jahrhunderts litt. Zudem verstärkte sich die Kontrolle der Habsburger über die verschiedenen belgischen Provinzen, was zu Spannungen mit der lokalen Bevölkerung führte, die unter der Verwaltung der Habsburger zunehmend von zentralisierten politischen Strukturen und bürokratischen Maßnahmen betroffen war. Die Periode der habsburgischen Herrschaft in Belgien war jedoch nicht von Dauer. Obwohl Belgien während des 18. Jahrhunderts unter den Habsburgern eine gewisse Stabilität erlebte, blieb das Gebiet immer wieder in den Strudel europäischer Konflikte verwickelt, was die Kontrolle und die politischen Strukturen weiter beeinflusste. Diese Zeit prägte das Land, da die österreichische Verwaltung versuchte, das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen ethnischen und regionalen Gruppen zu wahren, während gleichzeitig die katholische Kirche und der Adel eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielten. Die österreichische Herrschaft in Belgien setzte sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fort, als das Gebiet durch die französischen Revolutionstruppen 1795 annektiert wurde. Doch die Zeit als österreichische Niederlande hinterließ bleibende Spuren in der Geschichte des Landes und trug zu den späteren Entwicklungen Belgiens bei, besonders im Hinblick auf das politische System und die Beziehungen zu den benachbarten Mächten. Französische Besatzung. 1795 erlebte Belgien einen markanten Wandel in seiner Geschichte, als das Land von Frankreich annektiert und Teil der Französischen Republik wurde. Dies war das Ergebnis der militärischen Erfolge der französischen Revolutionsarmeen, die im Zuge der Französischen Revolution in ganz Europa weit verbreitet wurden. Frankreich unter der Führung der Revolutionsregierung strebte nicht nur die Verbreitung der revolutionären Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit an, sondern auch die Expansion seines Einflusses. Die Besatzung Belgiens war Teil dieser Bestrebungen, die mit der militärischen Niederlage und dem Sturz der alten monarchischen Regime in vielen Teilen Europas einhergingen. Im Jahr 1794 besiegten die französischen Truppen die österreichischen Kräfte, die zu dieser Zeit das Gebiet der österreichischen Niederlande kontrollierten, und im folgenden Jahr, 1795, wurde Belgien offiziell von Frankreich annektiert. Das Land wurde in die Französische Republik integriert und in verschiedene Departements unterteilt, die direkt der Pariser Zentralregierung unterstellt wurden. Dabei wurden die ehemaligen belgischen Provinzen in die Departements der Sambre et Meuse, der Schelde und der Oise integriert und die französischen Verwaltungsstrukturen wurden im gesamten Land eingeführt. Für die belgische Bevölkerung bedeutete die Annexion tiefgreifende Veränderungen in der politischen und sozialen Ordnung. Auf der einen Seite führte die französische Besatzung zu einer Reihe von Reformen, die die ideellen Grundlagen der französischen Revolution in das belgische Gebiet trugen. Die Prinzipien der Gleichheit und die Abschaffung des Feudalismus führten zu einer Umstrukturierung der Gesellschaft. Die katholische Kirche, die eine dominante Rolle in der belgischen Gesellschaft gespielt hatte, erlebte eine starke Schwächung, da die Französische Republik die Trennung von Kirche und Staat vorschrieb und viele kirchliche Besitztümer enteignete. Auf der anderen Seite führte die französische Besatzung zu Spannungen, besonders in den südlichen Regionen Belgiens, die mit der französischen Verwaltung und den neuen politischen Ideen oft wenig anfangen konnten. Viele Belgier sahen sich von den neuen französischen Behörden und den revolutionären Veränderungen entfremdet. Die französische Zentralregierung strebte an, das Land vollständig zu französisieren, was unter anderem die Einführung der französischen Sprache und die Einführung französischer Rechts- und Verwaltungssysteme beinhaltete. Diese Maßnahmen stießen auf Widerstand, besonders in den ländlichen Gebieten, wo sich die Bevölkerung oft gegen die zentralisierte französische Kontrolle auflehnte. Trotz dieser Widerstände hatte die französische Besatzung auch positive Auswirkungen auf die Infrastruktur und die Wirtschaft Belgiens. Viele Projekte, die von den französischen Behörden durchgeführt wurden, führten zu einer Verbesserung der Verkehrs- und Handelswege, und die französische Verwaltung legte einen stärkeren Fokus auf das Bildungswesen und die Modernisierung des Rechtssystems. So wurde das französische Rechtssystem auch in Belgien eingeführt, was zu einer Vereinheitlichung der Gesetze im gesamten napoleonischen Europa führte. Die französische Besatzung hatte jedoch nicht nur kurzfristige Auswirkungen, sie bereitete auch den Weg für spätere Entwicklungen, die in der Geschichte Belgiens eine Rolle spielen sollten. 1814, nach der Niederlage Napoleons, wurde Belgien im Rahmen des Wiener Kongresses dem niederländischen Königreich zugeschlagen, aber die Veränderungen, die durch die französische Besatzung angestoßen wurden, hinterließen tiefgreifende Spuren in der politischen und gesellschaftlichen Struktur des Landes. Belgien sollte sich schließlich 1830 in einer Revolution von den Niederlanden abspalten und seine eigene Unabhängigkeit erklären, wobei viele der zuvor eingeführten Reformen und Ideen weiterhin Einfluss auf die junge Nation ausübten. Wiener Kongress. Der Wiener Kongress von 1814 bis 1815 war ein entscheidender Moment in der europäischen Geschichte, der nach den Napoleonischen Kriegen die politische Landkarte des Kontinents neu ordnete. Nach der Niederlage Napoleons Bonaparte und dem Ende des Ersten Französischen Kaiserreichs wurde eine umfassende Neuordnung der Staaten und Grenzen vorgenommen, die darauf abzielte, eine Balance der Mächte zu schaffen und zukünftige Konflikte zu verhindern. Als Teil dieser Neuordnung wurde Belgien im Jahr 1815 mit den Vereinigten Niederlanden vereinigt und bildete das sogenannte Vereinigte Königreich der Niederlande. Die Entscheidung, Belgien und die Niederlande zu vereinen, wurde von den europäischen Großmächten getroffen, insbesondere von Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland, die beim Wiener Kongress die wichtigsten Verhandlungspartner waren. Ihr Ziel war es, eine stabile und möglichst homogene Monarchie zu schaffen, die in der Lage wäre, die Sicherheit und Ordnung in der Region zu gewährleisten. Belgien, das 1795 unter französischer Kontrolle gestanden hatte und 1814 nach Napoleons Sturz von den Alliierten erobert worden war, wurde als ein Teil des neuen Königreichs betrachtet. Das neue Vereinigte Königreich der Niederlande wurde unter der Herrschaft von Wilhelm I. aus dem Haus Oranien-Nassau gestellt. Wilhelm I. wurde zum König der Niederlande und das Vereinigte Königreich der Niederlande umfasste nun die heutigen Staaten Belgien und die Niederlande. Die Vereinigung war jedoch von Anfang an problematisch, da Belgien und die Niederlande kulturell, sprachlich und religiös sehr unterschiedlich waren. Ein Hauptproblem war die sprachliche und kulturelle Kluft zwischen den flämischsprachigen Belgiern und den niederländischsprachigen Niederländern. Die Mehrheit der Bevölkerung in Belgien sprach Französisch oder Niederländisch, wobei das französischsprachige Gebiet hauptsächlich die Wallonen im Süden und die flämischsprachigen Gebiete im Norden umfassten. Diese Unterschiede führten zu Spannungen, da die niederländische Regierung, die im Wesentlichen die niederländische Sprache und Kultur bevorzugte, in den südlichen Teilen des Vereinigten Königreichs wenig Rücksicht auf die französischsprachige Bevölkerung nahm. Viele Belgier fühlten sich von der neuen niederländischen Krone und der zentralen Regierung in Den Haag marginalisiert. Ein weiteres Problem war die unterschiedliche religiöse Zusammensetzung. Während die Niederlande überwiegend protestantisch waren, war Belgien vorwiegend katholisch. Diese religiösen Differenzen führten zu Spannungen zwischen den beiden Regionen. Die protestantische Regierung in Den Haag konnte die katholische Bevölkerung in Belgien nur schwer integrieren und ignorierte häufig deren religiöse Bedürfnisse, was die Unzufriedenheit in Belgien weiter verstärkte. Die ungleiche Behandlung, die politische Unterdrückung und die mangelnde Rücksichtnahme auf die kulturellen und religiösen Unterschiede zwischen den beiden Regionen führten schließlich zu wachsendem Widerstand in Belgien. Die Belgier fühlten sich zunehmend von der niederländischen Monarchie entfremdet und benachteiligt. In den Jahren nach der Vereinigung häuften sich die Proteste und Aufstände, da die südlichen Provinzen sich mehr Autonomie und Einfluss in der Regierung wünschten. Belgische Revolution. Die Belgische Revolution von 1830 war ein bedeutender Wendepunkt in der Geschichte des Landes, der das Ende der Vereinigung Belgiens mit den Niederlanden und die Geburt eines unabhängigen belgischen Staates markierte. Der Hintergrund dieser Revolution lag in den tiefgreifenden politischen, kulturellen und religiösen Spannungen, die sich nach der Vereinigung Belgiens mit den Niederlanden unter der Herrschaft von Wilhelm Erfischt aufgebaut hatten. Diese Vereinigung war von Anfang an problematisch, da Belgien und die Niederlande große Unterschiede in ihrer Kultur, Religion und Sprache aufwiesen. Während die Niederlande überwiegend protestantisch und niederländischsprachig waren, war Belgien vor allem katholisch und von einer Mehrheit französischsprachiger Bevölkerung geprägt. Die Unzufriedenheit in Belgien über die niederländische Herrschaft wuchs im Laufe der Jahre, da die belgische Bevölkerung das Gefühl hatte, von der niederländischen Regierung benachteiligt und unterdrückt zu werden. Die Regierung in Den Haag bevorzugte die niederländische Sprache und Kultur und vernachlässigte häufig die Interessen der Belgier. Dies führte zu politischen Spannungen, die sich insbesondere in den Jahren 1820 bis 1830 verschärften, als die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Belgien zunahmen. Der Funke, der die Belgische Revolution auslöste, war das sogenannte Jahr der Revolutionen 1830, als in vielen Teilen Europas Aufstände und Revolutionen ausbrachen. In Belgien begann die Revolution in Brüssel, nachdem dort eine Reihe von Protesten und Aufständen gegen die niederländische Herrschaft stattgefunden hatten. Der unmittelbare Auslöser war ein musikalisches Ereignis bei einer Aufführung der Oper La Muette de Portici von Daniel Auber, das eine revolutionäre Botschaft hatte, brach in der Hauptstadt ein Tumult aus. Die Demonstranten forderten die Unabhängigkeit Belgiens und das Ende der niederländischen Herrschaft. Die Unruhen in Brüssel weiteten sich schnell auf andere Städte Belgiens aus und bald erhob sich die gesamte belgische Bevölkerung gegen die niederländische Krone. Der Widerstand war nicht nur politisch motiviert, sondern hatte auch religiöse und kulturelle Wurzeln. Die katholische Kirche und die französischsprachigen Belgier lehnten die protestantische, niederländischsprachige Regierung ab, die in ihren Augen die religiösen und kulturellen Freiheiten der Belgier unterdrückte. Die Revolutionäre forderten mehr Autonomie, mehr Einfluss für die katholische Kirche und die französische Sprache und eine stärkere Anerkennung der belgischen Identität. Die niederländische Armee versuchte, die Revolte gewaltsam niederzuschlagen, aber die belgischen Aufständischen leisteten erbitterten Widerstand und konnten Brüssel und andere Städte unter ihre Kontrolle bringen. Innerhalb von wenigen Wochen hatten die Belgier die Kontrolle über das gesamte Land erlangt und die Unabhängigkeit erklärt. Am 4. Oktober 1830 wurde die Unabhängigkeit Belgiens von einer Nationalversammlung formal beschlossen. Obwohl Belgien seine Unabhängigkeit erklärt hatte, war die Situation noch nicht vollständig geklärt. Die Niederlande unter Wilhelm I. wehrten sich gegen den Verlust ihres südlichen Teils und versuchten, die belgische Unabhängigkeit militärisch zu verhindern. Doch die europäischen Großmächte, die sich mit dem Konflikt befassen mussten, entschieden sich, Belgien als unabhängigen Staat anzuerkennen. Der entscheidende Moment kam im Jahr 1831, als eine internationale Konferenz in London die Unabhängigkeit Belgiens bestätigte und Wilhelm I. schließlich einlenkte. Belgien war nun ein unabhängiger Staat und Leopold Erz, ein deutscher Prinz aus dem Haus Sachsen-Coburg, wurde 1831 zum ersten König von Belgien gekrönt. Der Erfolg der Revolution und die Gründung des Königreichs Belgien hatten weitreichende Folgen für das Land. Es markierte nicht nur das Ende der Vereinigung mit den Niederlanden, sondern legte auch den Grundstein für eine neue nationale Identität und ein unabhängiges politisches System. Die Belgier konnten nun ihre eigene Zukunft bestimmen, auch wenn die kulturellen und sprachlichen Spannungen zwischen den flämischen und wallonischen Regionen weiterhin ein zentrales Thema bleiben sollten. Königreich Belgien. Im Jahr 1831 wurde Leopold I. zum ersten König der Belgier ernannt, was einen entscheidenden Moment in der jungen Geschichte des unabhängigen Belgien darstellte. Nach der Belgischen Revolution, die zur Abspaltung von den Niederlanden führte und die Unabhängigkeit des Landes sicherte, stand Belgien vor der Herausforderung, eine stabile politische Ordnung zu etablieren. Die neue belgische Nation benötigte ein Staatsoberhaupt, das das Land symbolisieren und seine politische Unabhängigkeit nach außen vertreten konnte. Leopold I. wurde als König gewählt, weil er eine neutrale Figur in der europäischen Politik war, was für die belgische Unabhängigkeit von zentraler Bedeutung war. Er war ein Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha, einer prominenten europäischen Dynastie, die in verschiedenen Ländern Europas regierte. Leopold war ein erfahrener Militärführer und ein erfahrener Politiker, der sich durch seine diplomatischen Fähigkeiten und seine politische Neutralität auszeichnete. Obwohl er ursprünglich aus dem deutschen Adel stammte, hatte er eine lange militärische Karriere hinter sich und war durch Heirat mit der britischen Prinzessin Charlotte von Wales mit der britischen Königsfamilie verbunden. Die Wahl Leopolds zum König von Belgien war eine pragmatische Entscheidung der belgischen Nationalversammlung, die versuchte, den internationalen Status des neuen Staates zu sichern. Leopold II. Hatte kein eigenes Land regiert, was ihn für die belgischen Revolutionäre zu einem idealen Kandidaten machte, der weder mit den politischen Spannungen der belgischen Bevölkerung noch mit den diplomatischen Interessen anderer europäischer Großmächte belastet war. Es war auch ein Versuch, eine außenpolitische Balance zu wahren. Da die europäischen Großmächte, insbesondere Frankreich und Großbritannien, ein Interesse daran hatten, Belgien als neutralen Staat zu erhalten, der nicht in den Rivalitäten zwischen den europäischen Mächten aufgesogen werden konnte. Leopold I. trat sein Amt am 21. Juli 1831 an, einem Datum, das später zum Nationalfeiertag Belgiens wurde. Seine Krönung symbolisierte die Anerkennung der belgischen Unabhängigkeit und die Schaffung eines stabilen monarchischen Systems, das die Grundlage für das moderne belgische Königreich legte. Während seiner Herrschaft bemühte sich Leopold I., Belgien politisch zu konsolidieren und das Land international anzuerkennen. Er hatte mit erheblichen inneren Herausforderungen zu kämpfen, darunter Spannungen zwischen den französischsprachigen Wallonen und den niederländischsprachigen Flamen, die bis heute eine zentrale Rolle in der belgischen Politik spielen. Dennoch konnte er ein gewisses Maß an Einheit in Belgien schaffen, indem er die Vielfalt der Regionen respektierte und versuchte, die politischen und sozialen Unterschiede zu überbrücken. Leopold I. war auch darauf bedacht, die Wirtschaft Belgiens zu fördern. Unter seiner Herrschaft erlebte das Land einen wirtschaftlichen Aufschwung, der durch den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere des Eisenbahnnetzes, und die Förderung von Industrie und Handel vorangetrieben wurde. Belgien entwickelte sich zu einer wichtigen industriellen Nation in Europa. Zudem baute Leopold I. die Beziehungen zu anderen europäischen Staaten aus, insbesondere zu Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden, und bemühte sich um die Anerkennung der belgischen Neutralität auf der internationalen Bühne. Leopold I. regierte Belgien bis zu seinem Tod im Jahr 1865. Während seiner Herrschaft prägte er die Grundlagen des belgischen Staatswesens und legte einen stabilen politischen Rahmen für das Land. Unter seiner Führung etablierte sich Belgien als konstitutionelle Monarchie mit einem parlamentarischen System, das die Grundlagen für die künftige politische Entwicklung des Landes schuf. Leopold I. wird daher als einer der entscheidenden Gründer des modernen belgischen Staates angesehen, dessen politische und wirtschaftliche Entwicklung er maßgeblich beeinflusste. Kongo, Freistaat. Im Jahr 1875 erhielt Leopold II., der zweite König der Belgier, den sogenannten Kongo-Freistaat, der als persönliches Besitztum des Königs und nicht als Teil des belgischen Staats betrachtet wurde. Dieser Schritt war das Ergebnis der Berliner Konferenz, bei der europäische Mächte die koloniale Aufteilung Afrikas verhandelten. Während der Konferenz erhielt Leopold II. Die Kontrolle über das riesige, bis dahin unbekannte Gebiet des Kongo, das sich in Zentralafrika befand, und er konnte es als seine private Kolonie führen, ohne die belgische Regierung oder das belgische Parlament in Entscheidungen einbeziehen zu müssen. Leopold II. Hatte das Ziel, den Kongo zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu machen, wobei er insbesondere von der Rohstoffausbeutung profitierte. Der Kongo war reich an natürlichen Ressourcen wie Kautschuk, Elfenbein und Edelmetallen, und Leopold II. Setzte alle Mittel ein, um diese Ressourcen zu extrahieren. Die von ihm eingeführten Methoden zur Rohstoffgewinnung, insbesondere im Kautschukhandel, wurden jedoch von brutalsten Praktiken begleitet. Der König setzte ein System der Zwangsarbeit durch, bei dem die indigene Bevölkerung des Kongo unter furchtbaren Bedingungen arbeiten musste. Um die Arbeitskräfte zu kontrollieren, etablierte Leopold II. Ein repressives Regime, das von Gewalt und Terror geprägt war. Die Menschen wurden oft brutal bestraft, wenn sie ihre Arbeitsziele nicht erreichten oder versuchten, sich der Zwangsarbeit zu entziehen. Ein erschütterndes Beispiel für diese Grausamkeiten war das System, bei dem die Hände von Arbeitern abgetrennt wurden, wenn sie bei der Arbeit versagten oder sich nicht den Anweisungen der Kolonialherren beugten. Es gibt auch Berichte über Morde, Folter und andere barbarische Taten, die von den Kolonialbeamten und Söldnertruppen verübt wurden, um die einheimische Bevölkerung zu zwingen, den Arbeitsanforderungen zu entsprechen. Die katastrophalen Lebensbedingungen und die systematische Ausbeutung der Bevölkerung führten zu einer dramatischen Abnahme der kongolesischen Bevölkerung. Schätzungen zufolge starben während der Herrschaft von Leopold II. Millionen von Kongolesen. Die genaue Zahl ist aufgrund fehlender verlässlicher Aufzeichnungen schwer zu bestimmen, aber viele Historiker gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung des Kongo während dieser Zeit ums Leben kam. Obwohl Leopold II. Den Kongo als persönlichen Besitz führte, versuchte er, die brutalen Zustände zu verbergen und präsentierte seine Kolonie als ein Projekt zur Zivilisierung und Christianisierung der afrikanischen Bevölkerung. Diese Darstellung wurde von der belgischen Regierung und Leopold selbst öffentlich gefördert. Doch bald gelangten Berichte von Missionaren, Journalisten und anderen Zeugen über die Misshandlungen und das Leid der Kongolesen an die Öffentlichkeit. Die internationale Kritik an den Praktiken im Kongo wuchs und es bildete sich eine Bewegung, die die schrecklichen Zustände anprangerte. Ab den frühen 1900er Jahren begann eine zunehmende internationale Protestbewegung gegen die Zustände im Kongo. Führende Persönlichkeiten wie der britische Missionar E.D. Morel und der amerikanische Konsul in Leopoldville, George Washington Williams, veröffentlichten Berichte und Sammlungen von Zeugenaussagen, die die brutale Ausbeutung der Kongolesen dokumentierten. Die Bewegung erreichte ihren Höhepunkt in den Jahren 1904 bis 1905, als die Öffentlichkeit auf den Kongo aufmerksam wurde. Und viele führende westliche Nationen forderten eine Untersuchung der Zustände. Unter wachsendem internationalen Druck sah sich Leopold II. Schließlich gezwungen, den Kongo-Freistaat an die belgische Regierung zu übergeben, wodurch der Kongo offiziell eine belgische Kolonie wurde. Die Belgiers hatten bis dahin die brutale Verwaltung des Gebiets ignoriert, aber die Übergabe bedeutete eine offizielle Beendigung der persönlichen Herrschaft von Leopold II. Über den Kongo. Der König behielt jedoch seinen Titel als Monarch von Belgien und starb 1909. Während der Übergabe des Kongos an den belgischen Staat wurde versprochen, dass die Schreckensherrschaft beendet würde. Doch die systematische Ausbeutung und Misshandlung der Bevölkerung durch die belgische Verwaltung setzten sich auch unter der offiziellen belgischen Kolonialherrschaft fort, wenngleich in etwas milderer Form. Die Auswirkungen von Leopold II. Herrschaft im Kongo sind bis heute zu spüren. Der Kongo-Freistaat bleibt ein dunkles Kapitel in der Geschichte Belgiens, und die historische Aufarbeitung dieser Zeit hat in Belgien und weltweit zu intensiven Diskussionen über Kolonialismus und seine Auswirkungen geführt. Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, der 1914 begann, hatte auch für Belgien verheerende Auswirkungen, obwohl das Land zu Beginn des Konflikts neutral war. Belgien hatte seine Neutralität im Rahmen des Londoner Vertrags erklärt, der von den europäischen Großmächten unterzeichnet worden war. Das Land sollte somit von militärischen Auseinandersetzungen ferngehalten werden. Doch als der Krieg in Europa ausbrach, wählte das Deutsche Reich, das mit Frankreich und Russland im Krieg stand, Belgien als Teil seiner Kriegsstrategie. Deutschland hatte für seinen Angriff auf Frankreich einen durch Belgien führenden Marschweg geplant, um eine schnelle und effektive Umfassung der französischen Armee zu ermöglichen. Dies war der sogenannte Schliefenplan. Der deutsche Generalstab rechnete damit, dass Belgien seine Neutralität aufgeben und dem deutschen Vormarsch erlauben würde. Als Belgien sich jedoch weigerte, sein Territorium zu räumen und den deutschen Truppen freien Durchgang zu gewähren, wurde das Land am 4. August 1914 von Deutschland überfallen. Die belgische Armee leistete unerwartet hartnäckigen Widerstand, trotz ihrer zahlenmäßigen und materiellen Unterlegenheit gegenüber den deutschen Truppen. Besonders die Belagerung von Antwerpen und die Verteidigung von Lüttich sind in die Geschichte eingegangen. Belgien kämpfte tapfer, konnte den deutschen Vormarsch jedoch nicht aufhalten. Der Widerstand der Belgier verschaffte den Alliierten wertvolle Zeit, sich auf den Krieg vorzubereiten und ihre Truppen an der Westfront zu verstärken. Die deutsche Besetzung führte zu schweren Kriegsfolgen für Belgien. Das Land war nicht nur das Schlachtfeld, auf dem sich viele entscheidende Kämpfe abspielten, sondern litt auch unter brutalster Besatzung. Deutsche Truppen verhängten eine harte Militärdiktatur und führten zahlreiche Repressalien durch. Zivilisten wurden als Geiseln genommen, um den Widerstand zu brechen, und es kam zu Massakern und Vergeltungsaktionen, insbesondere in den von den Deutschen als verräterisch angesehenen Gebieten. Städte wie Ypern wurden nahezu vollständig zerstört. Die belgische Bevölkerung litt nicht nur unter der Besatzung, sondern auch unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges. Landwirtschaft, Industrie und Infrastruktur waren stark beeinträchtigt, was zu einer Hungersnot und massiven Verwerfungen führte. Viele Belgier flohen ins Ausland oder wurden zwangsweise nach Deutschland deportiert, um dort in der Kriegswirtschaft zu arbeiten. Trotz dieser schwierigen Bedingungen behielt Belgien seinen Widerstand gegen die deutsche Besatzung. Der König von Belgien, Albert I., wurde zu einer symbolischen Figur des Widerstands. Seine Standhaftigkeit und die tapferen Kämpfe der belgischen Armee machten Belgien zu einem wichtigen Partner für die Alliierten. Auch die belgische Exilregierung spielte eine bedeutende Rolle im internationalen politischen Raum und unterstützte die Bemühungen der Alliierten. Erst 1918, nach 4 Jahren Krieg und massiven Zerstörungen, befreiten die alliierten Truppen Belgien von der deutschen Besatzung. Die Befreiung war ein bedeutender Moment für das Land, das mit enormen physischen und psychischen Schäden zurückblieb. Viele Städte waren zerstört und die belgische Bevölkerung hatte einen hohen Blutzoll gezahlt. Nach dem Krieg wurde Belgien als eines der Gründungsmitglieder des Völkerbundes und später der NATO ein wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne. Der Erste Weltkrieg hinterließ in Belgien tiefe Spuren. Es gab Millionen von Toten, Verletzten und Vertriebenen. Das Land wurde durch die Kämpfe auf seinem Territorium stark verwüstet und die Kriegsfolgen prägten das belgische Bewusstsein für viele Jahre. Die Erinnerung an den Krieg ist heute noch sehr lebendig und Gedenkstätten wie die Flandernfelder und das Mähnentor sind jährlich Ziele zahlreicher Pilgerreisen und Zeremonien, um den Opfern dieses schrecklichen Konflikts zu gedenken. Zweiter Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg brachte für Belgien erneut schwere Belastungen, als das Land im Mai 1940 zum zweiten Mal innerhalb von 25 Jahren von Deutschland überfallen wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Belgien seine Neutralität gewahrt, doch dieser Schutz wurde von den deutschen Kriegsplänen erneut missachtet. Deutschland hatte im Rahmen seiner Militärstrategie die Invasion Frankreichs geplant, wobei Belgien als wichtiger Durchgangsort für die Wehrmacht diente. Belgien erklärte erneut seine Neutralität, doch am 10. Mai 1940 begann die deutsche Wehrmacht ihren Angriff auf Belgien, das in den frühen Morgenstunden über die französische Grenze und den Ardennenwald in das Land vorrückte. Der Angriff auf Belgien war Teil der blitzschnellen Offensive, die als Fall Gelb bekannt wurde und darauf abzielte, die französische Armee zu umgehen und schnell nach Frankreich vorzudringen. Die belgische Armee kämpfte tapfer, konnte jedoch der überwältigenden deutschen Streitmacht nicht standhalten. Nachdem die Wehrmacht innerhalb weniger Tage große Teile des Landes eingenommen hatte, sah sich die belgische Regierung gezwungen, nach Frankreich zu fliehen. König Leopold III. Entschied sich nicht in den Krieg zu ziehen und kapitulierte am 28. Mai 1940. Dies führte zur Besetzung Belgiens durch Deutschland und das Land wurde in 2 Teile geteilt. Der nördliche Teil wurde direkt von den Deutschen kontrolliert, während der südliche Teil als Wallonie unter deutscher Verwaltung stand. Die Besatzung brachte unvorstellbares Leid für die belgische Bevölkerung. Deutsche Truppen führten drastische Repressionen durch, insbesondere gegen die jüdische Bevölkerung, die systematisch verfolgt und deportiert wurde. Tausende Belgier wurden in Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt und viele Städte wurden schwer beschädigt. Die Wehrmacht errichtete eine strenge Militärdiktatur und viele Belgier gingen in den Widerstand, um gegen die Besatzungsmacht zu kämpfen. Diese Widerstandsbewegung wuchs in den folgenden Jahren und spielte eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Alliierten, die darauf abzielten, die deutschen Besatzer zu vertreiben. 1940 begann die deutsche Besatzung, ihre Kontrolle zu verstärken, indem sie die Wirtschaft Belgiens ausbeutete und auch die industrielle Produktion auf Kriegszwecke umstellte. Der Widerstand formierte sich in verschiedenen Bereichen, von der Sabotage der deutschen Infrastruktur bis hin zur Unterstützung der Alliierten bei der Vorbereitung auf die Befreiung. Zahlreiche belgische Widerstandskämpfer wurden von den Deutschen gefangen genommen, gefoltert oder hingerichtet. Die Befreiung Belgiens begann 1944, als die Alliierten nach der Landung in der Normandie im Juni 1944 ihren Vormarsch nach Nordwesten fortsetzten. Die Alliierten stießen zunächst auf zähen Widerstand, aber nach der Befreiung von Paris und der erfolgreichen Landung in der Normandie nahm der Druck auf die deutschen Truppen zu. Am 3. September 1944 gelang es den Alliierten, die belgische Hauptstadt Brüssel zu befreien. Im folgenden Monat, nach erbitterten Kämpfen, wurde auch Antwerpen befreit, was einen strategischen Vorteil verschaffte. Die vollständige Befreiung Belgiens wurde jedoch erst nach weiteren Kämpfen, unter anderem der Schlacht von Ardennen im Dezember 1944, erreicht. Der Zweite Weltkrieg hinterließ auch in Belgien tiefe Wunden. Die Zerstörung von Städten und Infrastrukturen sowie die schweren Verluste an Menschenleben prägten das Land nachhaltig. Die deutsche Besatzung und die brutalen Verfolgungen hatten langfristige Auswirkungen auf die belgische Gesellschaft. Millionen von Menschen mussten sich mit den psychologischen und materiellen Folgen des Krieges auseinandersetzen. Die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg stärkten zudem das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl und führten zu einer stärkeren Kooperation Belgiens mit seinen Nachbarn im europäischen Kontext. In den Jahren nach der Befreiung war Belgien ein Mitbegründer der NATO und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, was den Weg für die spätere Europäische Union ebnete. Dekolonisierung. Im Jahr 1960 erlangte der Kongo, Belgiens größte und bedeutendste Kolonie, seine Unabhängigkeit. Die Dekolonisierung des Kongos war ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte Belgiens und hatte weitreichende Auswirkungen auf die internationale Politik sowie die Beziehungen zwischen Europa und Afrika. Der Kongo war über 80 Jahre lang eine belgische Kolonie. Nachdem der belgische König Leopold II. Das Land als persönlichen Besitz übernommen hatte. Unter seiner Herrschaft war der Kongo als Kongo-Freistaat bekannt und litt unter extremen Ausbeutungen und menschenunwürdigen Bedingungen. Millionen von Kongolesen starben infolge von Zwangsarbeit, Misshandlungen und Krankheiten. Nachdem die internationale Gemeinschaft die grausamen Verhältnisse im Kongo verurteilte, ging die Kontrolle über das Gebiet 1908 an den belgischen Staat über, wodurch der Kongo offiziell eine belgische Kolonie wurde. Trotz der politischen Veränderungen in der Verwaltung änderte sich jedoch wenig an der schlechten Behandlung der kongolesischen Bevölkerung. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem wachsenden Druck der internationalen Gemeinschaft sowie den Befreiungsbewegungen in anderen Teilen Afrikas begann auch Belgien, die Notwendigkeit einer Dekolonisierung zu erkennen. In den späten 1950er Jahren erlangten viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit und der Wunsch nach Freiheit wuchs auch im Kongo. Dieser Prozess wurde durch die starke Unzufriedenheit der kongolesischen Bevölkerung mit der belgischen Kolonialherrschaft und die wachsende politische Reife der kongolesischen Eliten befeuert. Zahlreiche politische Organisationen und Parteien entstanden, die nach Autonomie und nationaler Selbstbestimmung strebten. Der Höhepunkt dieses Prozesses war der kongolesische Unabhängigkeitstag am 30. Juni 1960, als der Kongo seine Unabhängigkeit von Belgien erklärte. Die Übergabe der Macht war jedoch von Spannungen begleitet, da Belgien die Kolonie nicht wirklich auf die Unabhängigkeit vorbereitet hatte. Die belgische Regierung zeigte wenig Interesse daran, die kongolesische Bevölkerung in den politischen und administrativen Aufbau des neuen Staates einzubeziehen. Viele Kongolesen fühlten sich nicht ausreichend in die Regierungsführung einbezogen und erlebten eine unzureichende Unterstützung durch Belgien nach der Unabhängigkeit. Der Übergang verlief turbulent. Während der Feierlichkeiten zur Unabhängigkeit hielt der belgische König Baudouin eine umstrittene Rede, in der er die große Zivilisationsarbeit Belgiens im Kongo lobte. Diese Worte stießen auf starke Ablehnung und führten zu Protesten. Trotz der formellen Unabhängigkeit blieb das Land in den folgenden Jahren von politischen Instabilitäten geprägt. Das Land erlebte einen intensiven Machtkampf zwischen verschiedenen politischen Gruppen, was zu einer Reihe von Putschen, einer dauerhaften militärischen Präsenz und sogar einer internationalen Intervention führte. Die Dekolonisierung des Kongo stellte für Belgien eine schwierige und nachdenklich stimmende Erfahrung dar. Das Land hatte jahrzehntelang als Kolonialmacht im Kongo regiert und war für viele der daraus resultierenden Probleme verantwortlich. Auch Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit des Kongos bleibt die belgische Kolonialgeschichte ein sensibles Thema, das immer wieder zu Diskussionen über Verantwortung, Entschädigungen und das Erbe der Kolonialherrschaft führt. Insgesamt markierte die Unabhängigkeit des Kongos 1960 einen Wendepunkt in der Geschichte Belgiens, sowohl in seiner kolonialen Vergangenheit als auch in seinen internationalen Beziehungen. Die Ereignisse rund um die Dekolonisierung prägten nicht nur das moderne Afrika, sondern beeinflussten auch Belgien und den Umgang mit seinem kolonialen Erbe. Föderalisierung. Im Jahr 1993 erfolgte in Belgien eine tiefgreifende staatliche Umgestaltung. Das Land wurde offiziell in einen föderalen Staat umgewandelt. Dieser Schritt war das Ergebnis jahrzehntelanger innerer Spannungen zwischen den verschiedenen Sprach- und Kulturgemeinschaften des Landes, insbesondere zwischen den niederländischsprachigen Flamen im Norden und den französischsprachigen Wallonen im Süden. Ziel der Föderalisierung war es, diesen Spannungen durch mehr regionale Autonomie zu begegnen und eine flexiblere, ausgewogenere Staatsstruktur zu schaffen. Die Umwandlung in einen föderalen Staat bedeutete, dass Belgien sich nun aus drei autonomen Regionen zusammensetzte: Flandern, Wallonie und die Region Brüssel-Hauptstadt. Diese Regionen erhielten umfangreiche politische Zuständigkeiten, etwa in Bereichen wie Wirtschaft, Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung. Parallel dazu existieren in Belgien auch sogenannte Sprachgemeinschaften, die flämische, die französische und die deutschsprachige Gemeinschaft, die vor allem für kulturelle Angelegenheiten, Bildung und Teile des Gesundheitswesens verantwortlich sind. Die Föderalisierung wurde nicht in einem einzigen Schritt verwirklicht, sondern war das Ergebnis mehrerer Staatsreformen, die bereits in den 1970er Jahren begannen. Mit jeder Reform wurden neue Befugnisse an die Regionen und Gemeinschaften übertragen. Die Reform von 1993 stellte dabei einen Wendepunkt dar, da die föderale Struktur nun auch offiziell in der belgischen Verfassung verankert wurde. Damit wurde Belgien eines der wenigen Länder in Europa, das seine föderale Struktur nicht entlang geografischer, sondern vor allem entlang sprachlicher und kultureller Linien organisiert hat. Ein besonders komplexes Element des föderalen Systems ist die zweisprachige Hauptstadt Brüssel. Obwohl sie geografisch in Flandern liegt, ist Brüssel offiziell zweisprachig und bildet eine eigenständige Region mit eigener Regierung. In Brüssel leben sowohl Flamen als auch Wallonen, was regelmäßig zu politischen Diskussionen über Sprachrechte und Zuständigkeiten führt. Die Föderalisierung brachte viele Vorteile, vor allem eine größere politische Beteiligung auf regionaler Ebene und eine stärkere Berücksichtigung kultureller Unterschiede. Gleichzeitig führte sie jedoch auch zu einer komplizierten Staatsstruktur mit zahlreichen Institutionen, Regierungen und Zuständigkeiten, die nicht selten kritisiert werden. Politische Entscheidungsprozesse können dadurch langwierig und schwerfällig werden, insbesondere bei nationalen Krisen oder Reformen, bei denen Einigkeit zwischen den Regionen und Gemeinschaften notwendig ist. Die Reform von 1993 war dennoch ein bedeutender Schritt in der politischen Geschichte Belgiens. Sie trug zur Beruhigung der sprachlichen Spannungen bei und ermöglichte es dem Land, ein Modell zu entwickeln, das die kulturelle Vielfalt berücksichtigt und gleichzeitig den Zusammenhalt auf nationaler Ebene wahrt. Belgien bleibt somit ein Paradebeispiel für ein föderales System, das versucht, ein Gleichgewicht zwischen Einheit und regionaler Eigenständigkeit zu schaffen. Gegenwart. Belgien gehört heute zu den politisch und wirtschaftlich bedeutenden Ländern Europas und ist eines der 6 Gründungsmitglieder der Europäischen Union. Die Hauptstadt Brüssel spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie Sitz zahlreicher EU-Institutionen ist, darunter die Europäische Kommission, der Europäische Rat und Teile des Europäischen Parlaments. Damit ist Belgien nicht nur geografisch, sondern auch politisch ein Herzstück Europas und ein Symbol für die europäische Zusammenarbeit. Trotz dieser internationalen Bedeutung ist das Land im Inneren weiterhin stark durch sprachliche und kulturelle Gegensätze geprägt. Die beiden größten Sprachgruppen, die niederländischsprachigen Flamen im Norden und die französischsprachigen Wallonen im Süden, unterscheiden sich in vielen gesellschaftlichen und politischen Fragen deutlich. Diese Unterschiede äußern sich unter anderem in den politischen Parteien, die in der Regel entlang der Sprachgrenzen organisiert sind, was die Regierungsbildung häufig erschwert. Auch bei wirtschaftlichen Themen bestehen Differenzen. Während Flandern wirtschaftlich stärker und exportorientierter ist, kämpft Wallonien mit strukturellen Problemen und höherer Arbeitslosigkeit. Brüssel, als offiziell zweisprachige Region, stellt dabei einen Sonderfall dar. Die Stadt ist zwar geografisch von Flandern umgeben, wird jedoch mehrheitlich von französischsprachigen Belgiern bewohnt und ist politisch wie kulturell ein Spannungsfeld zwischen den Sprachgruppen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen über den Status Brüssels sowie über Sprachrechte und Bildungspolitik, Themen, die in Belgien große politische Bedeutung haben. Trotz dieser Spannungen funktioniert das föderale System des Landes im Alltag erstaunlich gut. Die belgischen Institutionen haben gelernt, mit Kompromissen und komplexen Koalitionen zu arbeiten, und der Wille zum Zusammenhalt besteht weiterhin. Viele Belgier, besonders in jüngeren Generationen, betrachten die Vielfalt ihres Landes eher als kulturellen Reichtum, denn als Problem. Gleichzeitig bleibt der Föderalismus ein dynamisches Modell, das sich weiterentwickeln muss, um den Interessen aller Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden. Insgesamt ist Belgien ein modernes, wohlhabendes Land mit einer aktiven Rolle in der internationalen Politik. Es steht jedoch weiterhin vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen regionaler Identität und nationalem Zusammenhalt zu finden. Eine Aufgabe, die seine politische Kultur maßgeblich prägt.